Fliegen gilt als Klimakiller. Bis bei Flugreisen keine klimaschädlichen Gase mehr ausgestoßen werden, wird noch einige Zeit vergehen. Der Flughafen Düsseldorf hat sich trotzdem auf den Weg gemacht. Bis 2035 will er klimaneutral werden. Sprich, wenn schon auf Jahrzehnte noch fossiles Kerosin verbrannt wird, sollen wenigstens Gebäude, Fahrzeugflotte und Infrastruktur so ressourcenschonend wie möglich betrieben werden. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Bei einer Tour übers Vorfeld. Das Staffelfinale von Zukunftsorte 2. Schön, dass ihr dabei seid. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Herzlich willkommen im Staffelfinale von Zukunftsorte und herzlich willkommen am Düsseldorfer Flughafen. Ja, Wahnsinn. Zweite Staffel. Wir haben es wieder mal geschafft sozusagen. Wir freuen uns, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Und wenn ihr Lust habt, hört gerne in die anderen Episoden dieser Staffel mal rein. Die sind alle ganz toll. Und auch die erste Staffel zum Thema Energiewende ist natürlich mega spannend. Und wir haben uns überlegt, wir möchten eigentlich gerne zum Ende der zweiten Staffel noch mal was ganz Besonderes machen. Und deswegen haben wir 10 Leserinnen und Leser der Rheinischen Post, Nutzerinnen und Nutzer, könnte man auch sagen, von RP Online, eingeladen heute zum Flughafen. Und wir können das machen deswegen, weil der Flughafen mitmacht. Das finden wir ganz toll. Und deswegen begrüße ich auch als allererstes meinen Gast heute hier im Podcast, Lars Redelix, den Chef des Flughafens. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns am Flughafen.
Das ist ja ein Zukunftsort, also ein Ort eigentlich, der gerade für die Zukunft flott gemacht wird, kann man sagen. Ne? Wie macht man einen Flughafen klimaneutral? Das schauen wir uns heute mal vor Ort an. Wir gucken uns ein aktuelles Bauprojekt an, wir gucken uns die Klimawerkstatt an. Solarstrom ist natürlich ein Thema, LED-Beleuchtung sowieso und E-Mobilität und noch ganz viele mehr Themen. Wir machen gleich eine kleine Tour übers Vorfeld und gucken uns wirklich mal vor Ort an, was das alles genau bedeutet. Und ja, dass wir das hier machen können, ist super cool. Vorfeldtouren gibt es ja nicht so häufig. Und was machen Sie eigentlich hier genau? Das wollte ich mal als erstes Sie fragen. Können wir mal ein bisschen Sendung mit der Maus machen und Sie erklären uns mal, was so ein Flughafen eigentlich genau tut.
Oh, haben wir den ganzen Abend für das Thema Zeit? Ja, spannende Frage. Das ist natürlich eine Generationenaufgabe, einen Flughafen nachhaltig zu machen. Zunächst mal fängt alles damit an, dass wir natürlich hier für die Menschen und Unternehmen in der Region da sind. Ne? Wir haben in diesem Jahr 20 Millionen Menschen, die von unserem Flughafen reisen. Und natürlich ist mal eine ganz wichtige Grundlage, dass ein Flughafen gut funktioniert, dass der Betrieb reibungslos läuft. Alleine da kann man schon viel für Nachhaltigkeit tun. Denn wenn Flüge pünktlich gehen, nicht verspätet sind, keine Umwege fliegen müssen, dann bedeutet das auch weniger Emissionen. Und da arbeiten wir sehr intensiv dran, um den Flughafen Düsseldorf zu einem der besten in Europa zu machen. Und gleichzeitig ist auch klar, Fliegen in 10, 20 Jahren wird anders aussehen als heute, weil natürlich diese Generationenaufgabe Nachhaltigkeit, nachhaltiges Fliegen eine Umstellung erfordert. Und ich finde es ganz klasse, dass Sie heute hier sind, weil da kann man viel drüber erzählen, aber ein Stück weit muss man das auch erleben. Und wir wollen heute sehr gerne mal zeigen, was wir schon geschafft haben mit ganz vielen Maßnahmen, aber natürlich auch darüber reden, was noch an Aufgaben vor uns liegt.
Sie haben so ein bisschen angedeutet, Sie selber betreiben ja nicht die Flüge. Sie sind eigentlich der Dienstleister, der ermöglicht, dass Airlines Flüge anbieten können zum Beispiel. Sie sind auch ein Dienstleister für Reisende, ob das jetzt Geschäftsreisende oder Privatreisende sind, damit die diese Flüge antreten können. Also alles, was an Infrastruktur dazwischen irgendwo, zwischen sozusagen dem Menschen und dem Flugzeug steht, müssen Sie bereitstellen. Und dann ist ja noch der ganze Aspekt drumherum, also beispielsweise irgendwer muss ja das Flugzeug irgendwie mit Treibstoff versorgen. Auch das ist etwas, das Sie nicht direkt selber tun, aber das Sie möglich machen. Habe ich das ungefähr so richtig dargestellt?
Ja, absolut richtig. Also wenn man sich mal anschaut, die Klimawirkung von Luftverkehr heute, Luftverkehr ist ungefähr für 3% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, 5%, wenn man alle Klimawirkungen von Fliegen einbezieht. Das ist also schon ein signifikanter Faktor, nicht der einzige, aber Verkehr ist ein wichtiges Thema. Und wir als Flughäfen können uns jetzt nicht darauf ausruhen zu sagen, naja, der meiste CO2-Ausstoß wird ja durch Fluggesellschaften verursacht, sondern wir sehen das als Aufgabe im System. Das heißt zwei Dinge. Das heißt zum einen, wir tun bei uns am Flughafen, was wir hier vor Ort tun können. und sind da auch schon ein gutes Stück vorangekommen, können wir gleich drüber reden, haben schon 68% unserer CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2010 reduziert, mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Aber es geht auch weiter. Wir reden auch mit Fluggesellschaften, mit Partnern am Standort, mit der Politik darüber, wie können wir als Flughafen, als wichtige Partner für Fluggesellschaften dafür sorgen, dass zum Beispiel nachhaltiges Kerosin in Zukunft hier vertankt werden kann, was keine oder kaum CO2-Emissionen verursacht. Also wir setzen eigene Maßnahmen um, wir wollen aber mehr, wir wollen auch Teil einer größeren Lösung sein.
Ich meine, man kann sich im Grunde genommen ja gut vorstellen. Sie haben ein riesiges, nicht nur eins, aber mindestens ein riesiges Gebäude, das mehr oder weniger rund um die Uhr in Betrieb ist. Ne? Da gibt es ja nicht so viele Zeiten, wo da keiner ist sozusagen. Das heißt, da muss irgendwie Licht brennen, da fließt Wasser, da wird irgendwie entweder geheizt oder gekühlt. Allein das verbraucht ja schon wahnsinnig viel Ressourcen. Dann haben Sie natürlich ganz viel Fahrzeuge, die beispielsweise Leute übers Rollfeld bringen oder irgendwie Koffer transportieren etc. pp. Das heißt, da gibt es ja an sich schon viele Themen, an die man ansetzen kann. Und die Herausforderung ist jetzt, diesen Ressourcenverbrauch erstmal zu verringern, glaube ich, oder eben neutraler zu gestalten. Seit wann gibt es eigentlich dieses Bewusstsein, dass das nötig ist?
Schon lange. Also ich kann jetzt keine feste Jahreszahl dran machen, aber ich glaube, nachhaltig wirtschaften war schon immer ein wichtiger Faktor im Luftverkehr. Man kann sagen, jede neue Flugzeuggeneration verbraucht ungefähr 25% weniger Treibstoff als die vorherige. Und wir sind mittlerweile bei Flugzeugen angekommen, die zwischen 2 und 3 Liter pro Passagier und 100 Kilometer verbrauchen. Und das ist nichts, was sie jetzt in einigen Jahren erreichen können. Ist aber schon auch richtig, dass, sag mal, in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren das Thema sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Wir selber nehmen als Vergleichspunkt das Jahr 2010. Das machen alle deutschen Flughäfen so und hatten uns mal vorgenommen, ursprünglich bis zum Jahr 2030 65% unserer CO2, also unserer eigenen CO2-Emissionen am Flughafen.
Also nicht das, was Flugzeuge verbraten, sondern was sie selber verbraten.
Was Sie eben angesprochen haben, Energieverbrauch. Hatten uns vorgenommen, 65% zu reduzieren. Und durch eine Vielzahl von Maßnahmen, gerade auch in den letzten Jahren, ist es mittlerweile eben gelungen, 86% schon zu reduzieren. Das heißt, wir sind nicht am Ende und die letzten 14% sind natürlich auch die schwierigsten.
Ja, ja, jetzt haben Sie uns, glaube ich, schon eine ganz gute Größenordnung gegeben. Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass der Flughafen im Prinzip so viel Strom wie eine Kleinstadt verbraucht. Und das merkt man schon, also das heißt auch 86% einzusparen ist ziemlich viel, 14% sind aber auch immer noch relativ viel. Und daran zu gehen. Sie haben gerade so ein bisschen schon gesagt, also eine Motivation ist natürlich das Geld. Ne? Weil klar, jede Kilowattstunde, die man nicht braucht, die kostet, muss man auch nicht bezahlen. So, das ist ja schon mal gut. Warum machen Sie das ansonsten? Also wie viel Prozent sozusagen haben was mit Geld zu tun, wie viel mit, sagen wir mal, Image, was ja auch eine wichtige Rolle spielt einfach. Man muss heute was dafür tun fürs Klima, weil die Leute sonst eben sagen, was seid ihr denn für Leute? Überzeugung und vielleicht auch ein bisschen politischer Druck. Wie würden Sie das so gewichten insgesamt?
Das ist schwer, das zu gewichten, aber alle Faktoren, die Sie genannt haben, muss man sagen, sind sehr wichtig. Wir machen das schon auch aus Überzeugung und deswegen spreche ich auch von einer Generationenaufgabe. Neben der wirtschaftlichen Akzeptanz ist es für uns als Unternehmen wichtig, Mitarbeiter zu gewinnen, auch Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten. Und all das geht heute nicht mehr, wenn Sie keine Antworten auf das Thema Nachhaltigkeit bleibt. Ja. Und darüber hinaus ist schon auch richtig, dass wir natürlich eine Branche sind, die auch sehr stark reguliert ist. Es gibt durch die Europäische Kommission im Rahmen von Fit 55 auch ganz konkrete Vorgaben, zum Beispiel für das Tanken von nachhaltigen Kerosin. Und da müssen wir natürlich auch dazu beitragen, dass diese Vorgaben erfüllt werden können, auch wenn das in erster Linie mal die Fluggesellschaften betrifft.
Ja. Das ist ja ein super spannendes Thema, über das ich total gerne noch mal ein bisschen länger mit Ihnen reden will, auch weil das etwas ist, was wir, glaube ich, jetzt bei der Tour an sich jetzt nicht mehr so viel berühren werden. Also Sustainable Aviation Fuel, man hat das Stichwort vielleicht schon mal gehört, SAF, Sie haben es gesagt. Mhm. Es geht im Grunde genommen um Kerosin, was CO2-neutral hergestellt wurde. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was ein sehr firnishaftes Verständnis ist, gibt es das entweder aus Biomasse, so ein bisschen wie man es vielleicht vom Biodiesel her kennt, irgendwie aus Öl oder so, Aber interessanter, forschungstechnisch, ist eigentlich das synthetische Kerosin, richtig? Und das ist natürlich aber auf jeden Fall beides relativ viel teurer als fossiles Kerosin gewissermaßen. Jetzt muss man nochmal als Disclaimer sagen, Sie besorgen das Zeug ja nicht selber, ne? Sie stellen das ja nicht her, sondern es gibt eben Treibstoffhersteller, die das machen. Aber Sie können dafür sorgen, dass es überhaupt hier erhältlich ist. Und es muss mittlerweile erhältlich sein, weil die EU eben sagt, das muss bis zu einem gewissen Prozentsatz im Flugzeugtank drin sein. Im Moment ist das noch ganz, ganz, ganz wenig. Aber irgendwann in ein paar Jahrzehnten wird das relativ viel sein. Das macht das Fliegen teurer. Wie sehr viel teurer ist es denn, mit SAF betankt zu fliegen?
Biogenes Sustainable Aviation Fuel ist ungefähr 3 bis 5 Mal so teuer wie konventionelles Kerosin. Und strombasiertes SAF, also Power to Liquid, wie Sie es genannt haben, bis zu 10 Mal so viel. So, was ist unsere Rolle dabei? Zunächst mal müssen wir eine Infrastruktur vorhalten, wo diese Kraftstoffe bei uns am Flughafen auch gelagert werden können, um sie dann zu vertanken. Das andere ist, wir waren der erste deutsche Flughafen, der Fluggesellschaften dafür heute schon belohnt, wenn sie nachhaltiges Kerosin vertanken. Wir geben dann nämlich Nachlass auf die Start- und Landeentgelte, die bei uns gewährt werden. Und dafür stellen wir ein Budget von bis zu 6 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung.
Warum?
Weil das eben die Zukunft ist und weil wir auch glauben, dass wir als Flughafen mit dabei sein müssen, wenn jetzt diese Logistikwege entstehen und Hersteller von nachhaltigen Kerosin suchen sich auch Flughäfen aus, auf die sie sich jetzt mal konzentrieren. Und da wollen wir schon vorne mit dabei sein, auch, wie ich gesagt habe, weil wir glauben, dass es besser ist, Teil einer Lösung zu sein.
Also mit anderen Worten, Sie investieren diese Millionen von Euro, weil Sie sagen, besser, wir sind schneller dabei, weil es sowieso irgendwann kommt. Und wir haben schneller den Markt engagiert, damit er überhaupt anfängt erstmal überhaupt irgendwo, ne, sozusagen. Und dann sind wir irgendwann, haben wir dann einen Wettbewerbsvorteil, weil wir eben eine der ersten waren, bei denen das schon relativ zügig ist. Also dann, wenn gewissermaßen zum Beispiel so eine Gesetzgebung kommt, wie jetzt von der EU, die sagt, ihr müsst das aber machen, dann haben wir schon die Infrastruktur, weil wir eben Partner haben, die gesagt haben, na gut, wenn das hier incentiviert ist, dann machen wir das doch auch.
Ja, Partnerschaften ist eben das Stichwort. Wir wollen in Kontakt kommen mit anderen Unternehmen, die auch diese Lösung aktiv vorantreiben wollen. Und ich muss sagen, gerade deutsche Fluggesellschaften, die ja auch dem deutschen Nachhaltigkeitskodex verpflichtet sind, sind da sehr aktiv, schauen sich nach Produzenten um. Wir haben aber auch ja unheimlich spannendes Know-how bei uns im Land. Und wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen auch eine fantastische Infrastruktur, die man dafür nutzen kann. Ich persönlich glaube wirklich, dass das Thema Sustainable Aviation Fuel den Luftverkehr nachhaltig verändern wird. Und wir sind davon überzeugt, dass man lieber von Anfang an aktiv dabei ist und auch mit Partnern schaut, wie können Lösungen auch in Nordrhein-Westfalen aussehen. Weil sonst sind wir irgendwann davon abhängig, ob aus Chile oder sonst wo das nachhaltige Kerosin, was dann verfügbar ist, auch am Ende bei uns am Flughafen landet. Und das ist ein Risiko, das wollen wir nicht eingehen.
Ja, und das Spannende ist ja, so ein Flughafen ist ja durchaus dann auch ein internationaler Player, der im internationalen Wettbewerb steht. Wie lange wird denn das noch dauern, bis das wirklich durchweg Schule macht? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, kann man eigentlich so ein Flugzeug komplett nur mit SAF betanken?
Ja, gute Frage. Also nachgewiesen ist heute 50%. Und das Gute ist, jedes heute fliegende Flugzeug kann also bis zu mindestens 50% mit nachhaltigem Kerosin betankt werden. Nur um das mal einzuordnen, die Vorgabe der EU für 2025 ist 2% und soll mal bis 70% dann ungefähr 20 Jahren steigen. Also 50% ist schon sehr, sehr viel. Wenn wir das schaffen, ist schon ganz viel gewonnen.
2050 70%, ne? Das dauert noch eine ganze Weile. Und schon jetzt muss man ja sagen, sind manche Fluggesellschaften nicht so begeistert, weil sie sagen, wir müssen das machen, aber außerhalb der EU muss man es eben nicht machen, was dazu führt, dass gelegentlich auch einfach Flüge bis kurz hinter die EU-Grenze sozusagen gehen, dort die Leute umsteigen, weil die Flüge natürlich dann günstiger angeboten werden können, der zweite Teil, weil da eben kein SAF vertankt wird.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, es besteht Einigkeit, dass wir nachhaltigen Luftverkehr brauchen und wollen. Dazu hat sich auch der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft zu verpflichtet, Airlines und Flughäfen. Was wir nicht wollen, ist, dass das dazu führt, dass Flüge einfach auf Fluggesellschaften außerhalb der EU verlagert werden, die einer anderen Gesetzgebung unterliegen. Ich bin trotzdem kein Freund davon, nur jetzt zu klagen. Sie haben recht, es ist schwierig. Wir brauchen auch die richtigen staatlichen Rahmenbedingungen. Und ich sage mal ein Beispiel. Ja, Wasserstoff ist schwierig und wird überall gebraucht. Wir werden jetzt hier mit Baubeginn in diesem Jahr, das sehen Sie, hören Sie heute Abend auch noch, die größte Photovoltaikanlage an einem deutschen Flughafen bauen. Wir haben schon eine Photovoltaikanlage, wir bauen eine zweite, sehr groß, könnte über 4000 Haushalte versorgen. Wir werden jetzt an den Punkt kommen, dass an Tagen, wo wir sehr viel Sonneneinstrahlung haben, wir den Strom, der da produziert wird, gar nicht mehr bei uns vollständig am Flughafen verbrauchen können. Und wir sind kein Energieversorger, wir können diesen Strom also nicht ins Stromnetz einspeisen. Eine Option ist zum Beispiel, dass wir dann selber einen Elektrolyseur hier am Flughafen haben und damit auch in einem kleineren Maßstab Wasserstoff erzeugen.
Also wo man Strom reintut und am Ende kommt Wasserstoff raus, genau.
Wasserstoff raus, genau. Und dieser Wasserstoff ist dann ein Energieträger, den man wieder weiterverbrauchen kann, ob das jetzt für Bodenfahrzeuge ist, die in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden. Und so, wir können das nicht alleine leisten. Aber wir können schon Teil einer Lösung sein und das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen haben wir auch eine Initiative gestartet, zusammen mit dem EUREF Campus im Zuge einer Innovationspartnerschaft andere Unternehmen anzusprechen, die auch interessiert daran sind, Lösungen neu zu schaffen. Wir sprechen auch mit Fluggesellschaften, wir sprechen auch mit der Politik und ja, ich glaube schon, dass wir das schaffen werden. Aber ein Tropfen muss ich dann doch in den Wein schütten und das sind die Rahmenbedingungen. Was ich persönlich sehr enttäuschend finde, ist, wir haben eine Situation, wo zu Beginn des Jahres die Luftverkehrssteuer in Deutschland um 25% erhöht wurde. Alleine daraus entsteht ein zusätzliches Steueraufkommen von 600 Millionen Euro im Jahr. Die feste Zusage der Politik war, dass diese zusätzlichen Steuereinnahmen genutzt werden, um Zukunftstechnologien in Deutschland zu bauen, unter anderem zum Thema Sustainable Aviation Fuel. So, und das hat die Politik leider jetzt nicht umgesetzt. Okay, wir haben knappe Mittel, aber das kann doch nicht sein, dass wir bei so einem Zukunftsthema in Deutschland mit all dem Know-how, den Ingenieuren, die wir hier haben, den Unternehmen, die wir hier haben, am Ende sagen, wir investieren aber nicht auch als Gesellschaft in so eine Zukunftstechnologie. Und das können Wirtschaft und auch Flughäfen nicht alleine stemmen. Das braucht schon auch staatliche Unterstützung.
Und wünschen Sie sich auch mehr noch staatlichen Druck? Die Tatsache, dass die EU diese Verordnung erlassen hat, die Airlines dazu zwingt, ihre Flugzeuge anders zu betanken. Also einerseits kann man es, glaube ich, begrüßen. Andererseits kann man natürlich auch verstehen, dass die Airlines meckern. Und es zeigt aber ja auch, dass das zum Beispiel jetzt keine Regelung ist, die Deutschland getroffen hat, sondern das war eben die EU. Wünschen Sie sich, dass die Bundesregierung beispielsweise mal mehr hingeht und sagt, so Freunde, jetzt mal richtig Dampf auf den Kessel, wir übertreffen zum Beispiel noch diese Vorgaben?
Ich glaube, die Vorgaben sind schon so anspruchsvoll, dass wenn man da noch drüber hinausgeht, man sich fragen muss, wie ist das überhaupt noch realistisch? Ne? Also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Gesetzgebung, die innerhalb der vorgeschriebenen SAF-Quoten nochmal anspruchsvollere Anteile für Power-to-Liquid SAF vorschreibt. Da ist die deutsche Gesetzgebung noch strenger als die europäische. Man möchte damit erreichen, dass der Aufbau von Produktionskapazität für strombasierte nachhaltige Kraftstoffe schnell vorangeht. Wenn man aber gleichzeitig die Steuermittel für die Projekte, die es schon gab und die im Moment einfach nicht mehr finanziert sind, streicht, dann ist das ein Stück weit aus meiner Sicht auch Wunschdenken und nicht zu Ende gedacht.
Unterm Strich ist das natürlich auch wieder ein Kommunikations- und Imageproblem, ne? Weil es natürlich auch extrem schwierig wäre, für eine Bundesregierung mit unter anderem der Beteiligung der Grünen hinzugehen und zu sagen, dieses viele schöne Geld stecken wir nicht in Schulen oder ins Gesundheitssystem, sondern ins Flugzeug gewissermaßen, was jetzt polemisch ausgedrückt ist. Können Sie das ein bisschen verstehen, dass die Politik da sagt, das ist schwierig?
An der Stelle nein. Ich glaube, es besteht auch Einigkeit bei allen Parteien, inklusive der Grünen, dass Sustainable Aviation Fuel die Zukunft ist und dass wir das brauchen, um nachhaltiges Fliegen realisieren zu können. Und da hoffe ich schon, und da sprechen wir natürlich als Luftverkehrswirtschaft auch mit der Politik, dass man da schnellstmöglich den Kurs korrigiert und auch in Zukunftstechnologien investiert.
Vorletzte Frage. Ja. Dieser Flughafen will 2035 klimaneutral sein. Ja. Ist das auch ein Ziel, was die Luftfahrt insgesamt schaffen könnte, irgendwann? Wahrscheinlich nicht 2035. Ist das technisch überhaupt möglich?
Also 2035 wollen wir CO2-neutral sein. Das werden wir schaffen. Das wird schwierig, aber wir werden um jede einzelne Tonne kämpfen. Und Sie werden heute hören, wir haben ganz viele Ideen noch und wir haben jetzt mit dem EUREF Campus einen Leuchtturm direkt nebendran mit 4000 Menschen, die sich nur mit der Mobilitätswende beschäftigen. Da werden noch ganz viele Ideen auf uns zukommen, auf die wir uns freuen. Der Luftverkehr will bis 2045 klimaneutral sein. Das hört sich lang an, ist aber nicht viel Zeit. Wir müssen jetzt wirklich die Dinge anschieben. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Ich sehe auch zum Beispiel, Airbus hat ein Wasserstoffflugzeug für 2035 angekündigt. Also es passiert ganz viel. Ich glaube, das fühlt sich immer am Anfang so an, dass der Weg noch ganz weit ist. Und das ist auch nicht trivial. Aber ich glaube, wir haben die Fähigkeiten in diesem Land und an vielen Stellen auch den Willen. Am Ende kann ich nur von uns reden. Wir wollen Teil dieser Lösung sein. Wir wollen zum Beispiel, wie wir besprochen haben, SAF aus NRW für NRW haben und tragen auch dazu bei, dass es möglichst bald konkrete Pläne für eine Produktion hier gibt.
Lars Redelix, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke für Ihr Interesse und viel Spaß bei der Tour.
Und dann geht es los. Alle Teilnehmer der Tour steigen in 3 Kleinbusse und fahren zur Sicherheitskontrolle. Da läuft es genauso, wie wenn man in einen Flieger will. Ausweiskontrolle, Taschen durchleuchten durch einen Metalldetektor. Auf der anderen Seite steigen wir in einen anderen Bus.
Wir haben es geschafft, durch die Sicherheitskontrolle bis in einen doch sehr geräumigen Bus für die Personen, die dabei sind. Hervorragend. Sonst kennt man das ja immer nur, wenn man aus dem Flugzeug steigt und sich gelegentlich, wenn es nicht so eine schöne Gangway gibt, direkt in das nächste enge Verkehrsmittel quetschen muss. Heute haben wir sehr viel Platz. Wir haben natürlich auch nicht so viel Gepäck dabei. Aber wen wir dabei haben, ist Veronika Bappert, die Leiterin Nachhaltigkeit des Flughafens. Sie sind schon sehr lange hier im Geschäft und betreuen alle Nachhaltigkeitsthemen hier am Düsseldorfer Airport?
Ja, zumindest die Umweltthemen. Und wir sammeln die ganzen Daten von den anderen Themen, die dann noch die Nachhaltigkeit umfassen. Es ist eben nicht nur Klimaschutz, sondern auch Fluglärm, Luftqualität, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, Arbeitsschutz, all diese Dinge gehören ja auch dazu.
Sie nehmen uns jetzt mit auf eine Tour in einen Bereich, wo man gar nicht so einfach reinkommt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich sehr hoch, denn das ist hier ein Bereich, in dem die Flugzeuge starten und landen. Und wenn es um Sicherheit geht, ich meine, das Erste, was einem natürlich leider in den Kopf kommt, ist Terrorismus, aber das Zweite ist natürlich, so ein Flugzeug ist halt groß und man selber ist klein. Und ich habe jetzt schon Sachen gehört wie, naja, wenn du einen Schirm hier aufspannst, musst du vorsichtig sein, dass du nicht zu nah am Jetstream stehst oder so ähnlich.
Ja, also das ist richtig. Bei uns haben die Flugzeuge absoluten Vorrang. Man muss wissen, also das kriegt man natürlich beigebracht, wenn man hier am Flughafen anfängt, in Schulungen, dass man auf die Lampen des Flugzeugs achtet. Das heißt, damit man sieht, wann der Pilot die Triebwerke anmacht, damit man nicht zu nah an den Triebwerken steht, wie viel Abstand man halten muss und solche Dinge natürlich da. Und auch wenn man mit dem Auto hier unterwegs ist, Flugzeuge haben absolute Vorrang, die können nicht so schnell bremsen wie ein Auto, ganz klar.
Was ist denn gleich unsere erste Station?
Ich glaube, da stehen wir schon an der ersten Station. Das ist nämlich der Bau unserer neuen Feuerwache. So ein Flughafen ist ohne Feuerwehr nichts. Also die muss immer in Betrieb sein, sonst müssen wir den Flugverkehr einstellen. Das ist das größte Bauprojekt seit 2 Jahrzehnten, was wir gerade machen. umfasst etwa 60 Millionen. Auf 20.000 Quadratmeter Fläche wird sie ergeben. Sie bietet Platz für 23 Löschfahrzeuge, die Fahrzeuge, die für den Flugbetrieb erforderlich sind. Aber wir haben natürlich auch einen Teil der Feuerwehr, der für die Gebäude zuständig ist. Dann 5 Rettungsfahrzeuge, dann eine Werkstatt ist da drin. Wir haben eine sehr moderne Sicherheitsleitzentrale, wird dort auch entstehen, die sowohl die Feuerwehr als auch unsere Security beheimaten wird. Dann brauchen sie eine Atemschutzstrecke. Also die Feuerwehrleute müssen in regelmäßigen Abständen natürlich nachweisen, dass sie in Ernstfällen mit Atemschutzgerät umgehen können und fit genug sind. All diese Dinge wird die Feuerwache umfassen. Wird natürlich, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch mit modernster Technik ausgestattet sein. Da wird eine Photovoltaik draufkommen. Wir werden eine Wärmepumpe haben, um die Heizung zu unterstützen. Dachbegrünung, Photothermie, also zur Warmwasserbereitung. Also all diese Dinge wird so diese Feuerwache dann auch haben.
Im Moment sieht es natürlich einfach noch wie eine Baustelle aus. Man kann jetzt noch nicht erkennen, dass es mal eine Feuerwache ist.
Ende 2025 soll sie fertig sein. Also wir sind jetzt noch in den Anfängen, klar.
Beim Thema Neubau muss man ja immer auch sagen, eigentlich sagt man ja, im Bestand spielt die Musik sozusagen. Ne? Also Neubau ist ja immer ressourcenintensiver, als etwas zu restaurieren. Ja. Das ging nicht im Falle dieser Feuerwache?
Also wir haben diese Feuerwache schon mal erweitert, aber das ist räumlich begrenzt und irgendwann ist ein Umbau, das wissen Sie auch, manchmal so kostenintensiv und Sie müssen ja die jetzige Feuerwehr weiterhin vorhalten, das wäre ja Umbau im Bestand, also das war in dem Fall nicht möglich.
Was ist unsere nächste Station?
Unsere nächste Station ist die Klimawerkstatt. Es ist so, dass wir moderne Heizungssteuerungen oder Klimatisierungssteuerung haben, bei der eine moderne prädiktive Steuerung zum Einsatz kommt, die uns viel Energie spart. Und das wird der Kollege dort erklären.
Prädiktiv heißt in die Zukunft schauend.
Genau, das basiert auf Wettervorhersagesteuerung. Das heißt, wenn man weiß, wie das Wetter in der nächsten Stunde wird, kann man sich möglicherweise schenken, schon mal die Heizung hochzudrehen, weil die Sonne gleich scheinen wird.
Perfektes Thema für den Zukunftsorte-Podcast. Als nächstes steigen wir aus dem Bus und laufen in einen ganz normalen Konferenzraum. Da erwartet uns Ralf Mobers, Betriebsleiter für Gebäudeleittechnik des Flughafens.
Ja, dann erstmal herzlich willkommen hier bei uns in der Werkstatt Kälteerzeugung und Gebäudeleittechnik. Mein Name ist Ralf Mobers, ich bin Betriebsleiter in dem Bereich vom Infrastrukturmanagement oder Energiemanagement, dann auch wieder unter. So, und ich wollte Ihnen heute mal erzählen, die prädiktive voraussteuernde Steuerung, die wir mit Meteoviva machen. Was machen wir? Wir haben eine prädiktive Steuerung, das heißt also vorausschauend und simulationsgestützt haben wir einen digitalen Gebäudezwilling und der steuert unsere Haustechnik. Das sind also Klima-, Lüftungs-, Kälte- und Heizungsanlagen. Das muss man sich so vorstellen. Unser Gebäude oder die Gebäude, die wir da schon angebunden haben, sind in einem digitalen Zwilling abgebildet, in einem sogenannten LCASA-Rechenmodell. Und dieses LCASA-Rechenmodell berechnet, wie sich das Gebäude verhalten würde, wenn zum Beispiel eine Warmfront kommt. Und dann hat man natürlich gewisse Temperaturschwankungen im Gebäude. Sie kennen das selbst bei sich zu Hause. Wenn zum Beispiel eine Kaltfront kommt, dann würde erstmal bei Ihnen die Heizungsanlage erstmal voll vorheizen. Und danach sagt er, oh, die Räume sind zu warm, wir stellen die Heizung wieder ein bisschen runter. Das wissen wir vorher schon, wie sich das Gebäude verhalten wird, weil das in diesem Rechenmodell abgebildet ist. Und dann werden die Steuerdaten, die dann aus diesem Rechenmodell kommen, werden dann auf unser Gebäude dann übertragen, auf die Gebäudeleittechnik. Und diese steuert dann das Gebäude so, dass wir nicht diese Schwankungen haben. Das heißt also, dass wir genau in diesem Strich Temperaturband fahren, was wir vorher eingestellt haben. Und wir sparen dazu zum Teil bis zu 40% Energie- und CO2-Einsparungen, die wir damit erreichen. Bleiben natürlich 60% nicht vollständig CO2-freier Energieverbrauch. Aber was machen wir damit? Heute geschieht natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energie. Sonne und Wind unterliegen aber Schwankungen. Ist so. Vergangenheit war es so, die Energieerzeugung passte sich dem Verbrauch an. Aber in Zukunft wird es so sein, dass der Verbrauch sich der Erzeugung anpasst. Verbraucht dann, wenn viel Energie da ist und das braucht Speicher. Und den Speicher, den haben wir schon, das sind unsere Gebäude. Der größte Speicher ist das Gebäude. Das heißt also, deshalb greift man zu sogenannten Demand-Side-Management-Maßnahmen zurück. Das heißt, das sind Strategien zur Steuerung und Reduzierung des Energieverbrauchs auf der Nachfrageseite. dann haben wir natürlich gewisse Lasten, aber wir können Gebäude vorheizen im Winterfall oder auch vorkühlen im Sommerfall, wenn viel Energie da ist, wie zum Beispiel mit der neuen PV-Anlage. Dann könnten wir die Kältemaschinen länger laufen lassen. Wir könnten das Gebäude schon vorkühlen und wenn es dann wieder die Energie dann wieder nicht zur Verfügung steht oder die Strompreise dann wieder steigen, dann hätten wir natürlich das Gebäude vorgekühlt und wir müssten dann nicht mehr so viel Energie reinstecken.
Sie haben ja gesagt, das beruht auf Daten, die man sammelt, um dann Voraussagen über die Zukunft zu treffen, im Grunde genommen. Daten,
ne? Die vom Wetterdienst kommen.
Ja, so, und das ist genau meine Frage. Der Wetterdienst, wie genau weiß der denn, wie das Wetter wird? Denn wenn man selber ist ja von der Wettervorhersage gelegentlich etwas enttäuscht.
Nicht nach Tagen, sondern jede Stunde wird neu berechnet. Die können uns immer sagen, in 2 Stunden wird das Wetter so und so. Und dann wissen wir vorher schon die Sachen. Also wir rechnen nicht nach Tagen. Also es läuft immer im Stunden- bzw. 2-Stunden-Rhythmus.
Wir steigen wieder in den Bus, der natürlich seinerseits Teil der Nachhaltigkeitsstrategie ist. Stichwort E-Mobilität.
Das benötigt natürlich auch entsprechende Ladetechnik. Wir haben inzwischen 90 Ladestellen landseitig, heißt für Passagiere und für Leute, die draußen außerhalb des Luftsicherheitsbereichs ihre Elektrofahrzeuge laden wollen. Aber wir haben mittlerweile auch 70 Ladesäulen auf dem Gelände, werden das auch weiter ausbauen, sodass wir nächstes Jahr über 200 Lademöglichkeiten hier am Standort haben und natürlich so weiter fort. Vorhin kam schon mal die Frage, wie unser Fahrzeugpark aussieht. Wir haben über 460 Fahrzeuge. Das reicht von den normalen Autos über kleine Lieferwagen oder Werkstattwagen bis hin Feuerwehr, Winterdienst, also großen LKWs. Und auch da haben wir angefangen zu elektrifizieren. Also über 50 Fahrzeuge sind schon elektrisch oder hybrid. Wir haben auch die ersten Sonderfahrzeuge elektrisch beschafft. Dazu gehört dieser Bus. Wir haben noch einen zweiten Elektrobus, einen großen. Dann wir haben auch eine elektrische Kehrmaschine, die ganz beliebt ist bei unseren Mitarbeitern, weil die ist tatsächlich deutlich leiser als die mit Benzin betriebene. Und da haben wir auch schon 2 weitere in der Beschaffung. Und wir haben auch in der Beschaffung sogenannte PRM-Fahrzeuge. Das sind Hubfahrzeuge, die Leute, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, in den Flieger bringen. Und auch da werden wir Zentralfahrzeuge beschaffen, die elektrisch betrieben sind, die wir dann dem Dienstleister, der das im Terminal dann macht, zur Verfügung stellen. Also das sind so die ersten größeren und Sonderfahrzeuge.
Wenn ich so drüber nachdenke, finde ich das eigentlich recht erstaunlich, dass man diese Fahrzeuge in elektrisch kaufen kann. Aber da scheint ein Markt für zu existieren, weil die Flughäfen wahrscheinlich alle sagen, wir müssen irgendwie umstellen.
So ist das. Also ich glaube, die Branche, die Luftverkehrsbranche gehört zu denen, die das Thema CO2-Neutralität und Nachhaltigkeit sehr stark vorantreiben, sich ihrer Verantwortung bewusst sind und da auch mit den Herstellern zusammen solche Sonderlösungen suchen. Also hier zum Beispiel fahren wir gerade an einem Pusher vorbei. Das sind die Fahrzeuge, die die Flugzeuge zurückdrücken, bevor sie dann von sich aus weiterrollen zum Start. Da gibt es auch erste Fahrzeuge, elektrische. Aber da muss man natürlich auch sehen, die brauchen viel Energie und müssen dann auch entsprechend geladen werden. Da braucht es Schnellladesäulen. Aber auch da sind wir auf dem Weg. Leos, das ist eine Lufthansa-Tochter, die das hier am Flughafen im Wesentlichen macht, hat auch schon erste Tests mit diesen Fahrzeugen gemacht. Ja.
Wie sieht denn die Lademöglichkeit von Flugzeugen aus? Also ich weiß, dass der Flughafen Mönchengladbach ja daran arbeitet, auch mit PV-Anlagen überhaupt diese Ladekapazitäten zu schaffen, ist hier es auch irgendwie
für
Luftfahrzeuge. Also da, ich glaube, da gibt es ja eins, was irgendwie, ich glaube, in 5-6 Jahren auf den Markt kommen soll, mit so 500-600 Kilometer Reichweite. Ist das auch ein Gedanke hier?
Also man muss bei den Flugzeugen sehen, dass Kerosin einfach eine sehr, sehr hohe Energiedichte hat und die Flugzeuge wiegen 120 Tonnen. So ein A380 oder ein A330 wiegt über 230 Tonnen. Das muss man erstmal in die Luft kriegen. Und man kann, die Luftfahrtindustrie stellt sich das so vor, dass eben kleinere Flugzeuge elektrisch betrieben sind. Das sind so Regionalflugzeuge, ich sag mal so 50 Sitzer oder sowas. Airbus, das hat Herr Redelix vorhin schon mal erwähnt, arbeitet an einem Mittelstreckenflugzeug, so A319-Größe, was wasserstoffbetrieben ist und soll schon 2035 marktreif sein, weil einfach der Bedarf nach Flugzeugen auch sehr groß ist und die wollen CO2-neutral werden. Aber für die großen Flugzeuge, für große Reichweiten werden wir noch lange in irgendeiner Form von bei der Kerosinverbrennung sein, sei es durch Sustainable Aviation Fuel oder eben eine Beimengung und so weiter. Da müssen wir eigentlich noch dran arbeiten. Und auch die Herausforderung beim Wasserstoffflugzeug ist nicht so ohne, ne? Also das ist noch ein weiter Weg.
Der Flughafen will nicht nur selbst elektrifizieren, sondern auch Fremddienstleister dazu bringen, sagt die Nachhaltigkeitschefin des Flughafens.
Auch da haben wir, das machen ja Drittfirmen, das machen nicht wir, aber wir haben bei der Ausschreibung auch schon vorgegeben, dass ein gewisser Grad an Elektromobilität eingesetzt wird und der auch mit den Jahren zunimmt. Und ich kann das jetzt von hier aus nicht erkennen. Also eines der Geräte, die Strom brauchen, ist oder die Energie verbrauchen, ist die Stromversorgung der Flugzeuge an den Außenpositionen. Da gibt es sogenannte Ground Power Units, die normalerweise dieselbetrieben sind. Und ich habe schon so den einen oder anderen Standort gesehen, wo die schon elektrisch umgestellt waren. Das ist natürlich auch nochmal Fortschritt.
Das müssen Sie vielleicht technisch einmal nochmal ganz kurz erklären. Warum braucht ein Flugzeug Strom von außen?
Genau, also wenn das Flugzeug abgestellt ist, dann müssen die Systeme aber weiterlaufen und dafür wird Strom zur Verfügung gestellt, damit hinten das Hilfstriebwerk nicht die ganze Zeit durchlaufen muss. Also eine gewisse Form der Stromversorgung braucht so ein Flugzeug, wenn es nicht lange abgestellt ist. Über Nacht werden die Ground Power Units auch ausgemacht, wenn man weiß, der Flieger ist um 10 Uhr reingekommen und geht erst morgens um 6 Uhr wieder los, können für einige Stunden der Strom komplett abgestellt werden.
Irgendwie hatte ich vorher gedacht, dass so ein Flughafen ja auch nicht so viel anders macht als ich zu Hause. Grüner Strom, elektrifizierter Verkehr, LEDs statt Glühbirnen, nur halt viel größer. Aber ganz so ist es dann doch nicht, erklärt Veronika Babat.
Beleuchtung ist natürlich auch ein Thema. Unser Hauptaugenmerk ist neben der CO2-neutralen Energieerzeugung natürlich erstmal bei der Energieeinsparung und da bieten sich wie zu Hause auch LED-Beleuchtungen an. Und wir haben auf dem Vorfeld hier bei der sogenannten Befeuerung über 600 Leuchtmittel.
Befeuerung ist alles, was eine Lampe ist, oder?
Ja, aber von Befeuerung spricht man vor allen Dingen bei der Start-Landebahn, Befeuerung bei den Beschilderungen für die Piloten und so weiter. Und da haben wir schon viel umgestellt auf LED. Also wir haben sehr viele Schilder, 200 Schilder, die den Piloten den Weg weisen. Diese gelben, die Sie hier bei der Fahrt sehen, die sind alle auf LED umgestellt. Bei der Befeuerung der Start-Landebahn suchen wir noch eine Technologie, die dauerhaft das leistet, was jetzt eine Standardbefeuerung leistet.
Warum kann LED das nicht?
Sie müssen, das ist alles, beim Luftverkehr ist alles genauestens streng vorgegeben. Sie müssen immer eine genügende Lichtmenge haben. Und es bedeutet, dass wenn es hell ist, sie heller sein müssen, damit sie das Licht noch sehen. Also im Dunkeln helles Licht zu erzeugen ist relativ einfach, aber bei Sonne ein helles Licht zu erzeugen, das bedeutet schon eine Menge. Sie haben sehr enge Grenzen, in denen das nur schwanken darf. Und wir haben hier in unserem Breiten, auch wenn das lustig klingt, wir haben ja ab und zu Schnee und da ist der Vorteil einer klassischen Beleuchtung, dass sie Wärme erzeugt und sie haben dann, haben sofort eine Schneebefreiung. Sonst müssten sie eine zusätzliche Heizung noch einbauen. Also da suchen wir noch nach dem richtigen Mittel. Und was aber auch toll ist, wir haben ja hier diese hohen Masten. Sie müssen aus Arbeitsschutzgründen schon eine sehr gleichmäßige, helle Beleuchtung auch nachts schaffen, damit die Leute sich da, damit bei dem vielen Fahrzeugverkehr, was hier ist, alle sicher...
Keiner dagegen fährt.
Genau.
Und um das kurz sehen, zu beschreiben für die Leute, die es nicht sehen können, es handelt sich um sehr hohe Masten. Sie sind
40 Meter etwa hoch.
Sehr hübsch angestrichen in Weiß und Rot. Ja. Also man kann sie per Tageslicht sehr gut sehen. Was tun die?
Beleuchten das Vorfeld bei Nacht, ne? Und zwar sehr gleichmäßig. Und es ist sicherlich, können Sie sich vorstellen, nicht sehr angenehm, diese Beleuchtungen zu warten. Deswegen kann man die runterlassen. Also das ist aus Arbeitsschutzgründen eine ganz tolle Sache. Wenn also da was defekt ist, lässt man die Abkan unten reparieren und dann wieder hochfahren.
Und das sind LEDs? Oder
das sind auch LEDs. Das sind LEDs, ja.
Das heißt auch, man muss sie nicht so oft warten.
Auch das, ja. Die sind deutlich langlebiger natürlich.
Das ist jetzt so ein bisschen der Blick, ne? Auf den natürlich alle immer scharf sind. Dieser Platz mit den vielen Flugzeugen. Und dann hier natürlich auch dieser Ort hier. Beschreiben Sie uns das einmal.
Ja, wir fahren jetzt über die Rollfeld-Ringstraße, sehr nah an den Start-Landebahnen vorbei. Wir können ein Instrumentenlandesystem der südlichen Start-Landebahn sehen.
Und da kommt gerade ein Flieger rein.
Ja, genau, wir sehen gerade eine Landung, genau.
Sie ist das ganz normal, ne?
Ja, für mich ist das relativ normal. Der ist jetzt so 20, 30 Meter hoch.
Ja, aber es stehen alle am Busfenster und filmen. Also nah dran ist man natürlich nur, wenn man drin sitzt eigentlich und dann sieht man es nicht. Ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Aber es geht ja eigentlich immer gut.
Fast. Es ist auch für mich immer noch nach 30 Jahren faszinierend.
Fliegen Sie gern?
Ja, aber ja.
Nach einem kurzen Stopp an der PV-Anlage, die bald sehr viel größer sein soll, fahren wir langsam einmal rund ums Vorfeld und landen schließlich an einem Sehnsuchtsort für viele Flughafenfans und Planespotter, dem sogenannten Brückenkopf. Die Tourgäste steigen aus und verteilen sich im Abendlicht. Wir alle schauen fasziniert auf den Flughafen, der vor uns liegt. Ganz hinten die vielen Gebäude, vorne die Start- und Landebahn mit ihren vielen Lichtern. Und natürlich die Flugzeuge. Alle paar Minuten eins.
Jetzt fliegt gerade ein sehr schön gestreiftes Flugzeug über uns.
Ja, hier sieht man natürlich die
echt kein Trainspotter oder Planespotter, aber das verstehe ich jetzt schon so langsam, warum Leute herkommen und scharf drauf sind.
Ja, das ist wirklich ein spannendes Gefühl und man spürt die Flugzeuge hier und wie viel Kraft dahinter ist und wie gut die steigen. Also das ist immer wieder faszinierend, ja. Das ist die Faszination Luftfahrt, die man da spürt.
Ich hoffe, ja, bloß der Fotograf am Start. Aber da kommen ja immer wieder welche, ne? Also geht schnell, das hier. Jetzt kommt schon gleich das nächste, glaube ich, oder landet das?
Genau, also da, es wird ja gerade Richtung Ratingen gestartet und man sieht da die Scheinwerfer, das ist der nächste.
Schnell
der
noch.
Der ist gerade gelandet.
Ja, der wird langsamer. Schnell noch, bevor das Nachtflugverbot kommt.
Na, wir haben kein Nachtflugverbot, da möchte ich bitte darauf hinweisen, wir haben Nachtflugbeschränkungen. Der Flughafen ist 24 Stunden auf, also für Notfälle, für Ambulanzflieger und ja, wir haben natürlich sehr strenge Nachtflugbeschränkungen für den gewerblichen Verkehr, aber kein Nachtflugverbot.
Sie haben gerade die Kraft angesprochen, die hinter so einem Flugzeug steht, damit es überhaupt in die Luft kommt. Und das ist ja was, das auch jeder, der mal selber geflogen ist, spürt. Und ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber ich versuche die ganze Zeit schon, das ein bisschen zusammenzubringen mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken. Denn im Fliegen steckt ja auch sehr viel, also gerade für Flugfans, das hat was mit Lebensfreude zu tun. Das hat was mit in gewisser Weise auch einem Exzess vielleicht auf eine Weise zu tun. Denn der Mensch setzt sich beim Fliegen so über seine Grenzen hinweg. Ne? Das ist ja, was viele Menschen wahnsinnig fasziniert am Fliegen und auch an Flugreisen finden. Dass man Grenzen überwinden kann, dass man auf einmal an Orte kommt, an die man vorher nicht kommt. Denken Sie da manchmal drüber nach, als die Leiterin für die Nachhaltigkeitsthemen hier, wie man das irgendwie miteinander verbindet? Ich frage das auch deswegen, weil das natürlich in diesem ganzen Podcast auch immer ein Thema war und ist, wie wir unsere Freude am Leben, am Genuss, am Konsum auch ein Stück weit uns nicht vermiesen lassen müssen durch Nachhaltigkeitsgedanken und Bestrebungen.
Auf jeden Fall. Mobilität gehört zum Leben dazu, auch zur Menschheit. Die Menschen sind immer gereist. Und wir haben das ja durch die Globalisierung und durch den, es dient der Völkerverständigung. Und wir haben viele mit Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die möchten ja auch mal nach Hause. Also bei aller Nachhaltigkeit muss es diese Mobilität geben und wir müssen alles daran setzen, dass sie möglichst nachhaltig ist. Aber ganz darauf zu verzichten, halte ich nicht für den richtigen Weg. Und wird uns auch, wir haben Warenverkehr aus überall her. Also da würde ja so viel dran hängen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also die Kunst ist dann wie bei allem, dass wir die Dinge, die bewahrenswert sind, bewahren, auch unsere Freude an den Dingen und die Dinge, auf die wir letztendlich ganz gut verzichten können, auch tatsächlich loslassen können. Das finde ich ja immer ist der schwierige Teil dabei eigentlich, dass man auch mal sagt, na gut, Verzicht ist vielleicht auch was Gutes in bestimmten Fällen.
Und ich traue auf den Erfindergeist. Also die Menschheit hat ja immer geholfen bei Krankheiten, also immer was Neues entwickelt, um diese Lebensfreude zu erhalten, um die Mobilität zu erhalten.
Und Probleme zu lösen.
Und Probleme zu lösen, ganz genau.
Dankeschön. Ich frage ein paar Teilnehmer, wie sie die Tour fanden. Wir sind ja fast am Ende von der Tour. Darf ich mal fragen, was sie mitnehmen?
Ich glaube, ganz viele neue Impressionen und ich glaube Zusammenhänge, die ich am Flughafen noch nie so vorher gesehen habe, beziehungsweise verstanden habe auch, ja.
Ist eine faszinierende Welt, aber es ist auch vieles einfach so, dass man denkt, ach krass, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, finde ich, ne?
Ja, ganz genau, ja.
Und bei Ihnen, was nehmen Sie mit?
Ach, spannende Einblicke, also der EUREF Campus hat mich die ganze Zeit schon interessiert, wie er so gebaut wurde. Ich komme hier.
Mensch, da drüben sehen wir ihn ja, stimmt. Ja,
auf jeden Fall. Nein, ich pendel hier am Düsseldorfer Flughafenbahnhof oft vorbei und bin aber auch flugbegeistert und freue mich, wenn man Nachhaltigkeit und Flugbetrieb hoffentlich irgendwann mal unter einen Hut bekommt.
Sie gucken auch noch ganz fasziniert hier das Panorama an.
Ich bin überwältigt. Das ist für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ja, ich bin einfach fasziniert. Ich liebe überhaupt ja, diese Atmosphäre und überhaupt so ja, solche Anlagen. Immer wenn ich hier mit dem Auto lang gefahren bin, habe ich dann immer so ganz begeistert geguckt, wie weit der Fortschritt der U-Bahn ist. Und also wirklich ein absoluter Traum für mich. Und natürlich habe ich auch was über Nachhaltigkeit gelernt. Und das war sehr interessant, muss ich schon sagen.
Ist auch sowas, wo man, wenn man so ein Startens- oder Landesflugzeug sieht, jetzt auch nicht sofort als erstes dran denkt, ne? Dass da auch natürlich sowas dahinter stehen kann.
Eigentlich gar nicht. Also vielleicht irgendwann mal, aber so auch das Ganze drumherum, so was so den Flughafen, das Ganze, ja, das ist ja, wie ich sagte, kleine Stadt oder Dorf oder so, aber was so dahinter steckt und die ganze Arbeit und die Logistik und wie das alles so am Laufen gehalten werden muss, also ich glaube, da sind die meisten sich auch gar nicht drüber bewusst. Die freuen sich auf den Urlaub und ja, aber das hier ist einmalig. Ganz toll.
Dankeschön.
Bitte.
Das war sie, die zweite Staffel von Zukunftsorte. Hört rein in alle der 23 anderen Episoden, die ihr noch nicht kennt. Und freut euch auf Oktober. Dann startet die dritte Staffel. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.